Wir wollen heute weitermachen mit unserem Exkurs. Wir hatten schon betrachtet die Gottheit des Messias im Alten Testament, auch die Gottheit des Heiligen Geistes im Alten Testament und letztes Mal begonnen mit der Gottheit des Herrn im Neuen Testament. Und die letzte Bibelstelle, die wir betrachtet hatten, war in der Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 8, wo die Allmacht des Herrn deutlich wird. Und aus diesen Eigenschaften, sei es Allmacht, sei es Allwissenheit, Allgegenwart, wird deutlich, dass der Herr Jesus Gott ist. Also wir sehen das nicht nur an Bibelstellen, wo klar gesagt wird, der Herr Jesus ist Gott, wie zum Beispiel Römer 9, Vers 5, sondern wir sehen es auch aus Beschreibungen und Eigenschaften. Und deswegen wollen wir uns heute weiter mit den Eigenschaften beschäftigen. Und zwar eben jetzt genau mit der Eigenschaft der Allwissenheit. Wird in der Schrift deutlich, dass der Herr Jesus allwissend ist? Wir schauen uns erst zwei Stellen an, die uns schon darauf hinweisen, dass es so ist. Und zwar im Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 30. Und zwar haben wir hier eine Aussage von den Jüngern. Die sagen, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Also die Jünger sagen, jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Ein Hinweis auf seine Allwissenheit. Allerdings kommt die Aussage von den Jüngern. Jetzt könnte man noch einwenden, ja, die Jünger, die haben das gleich ein bisschen zu weit interpretiert, dass er hier gewisse Dinge gewusst hat und haben gleich gesagt, jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Wenn die Aussage nicht stimmen würde, hätte der Herr natürlich sie korrigieren können, hat es nicht getan. Wir wollen aber trotzdem eine weitere Stelle betrachten, auch von Johannes, und zwar aus der Offenbarung des Johannes nochmal, in Offenbarung 2, Vers 23. Da haben wir eine Aussage des Herrn Jesus. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jeden Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Also der Herr Jesus sagt hier von sich selbst, dass er es ist, der Nieren und Herzen erforscht, was ein weiterer Hinweis auf seine Allwissenheit ist. Denn wenn wir zum Beispiel das Alte Testament betrachten, dann ist es Gott, der die Herzen erforscht. Und eine dritte Stelle wollen wir dazu noch betrachten, eine ganz bekannte Stelle, Kolosser 2, Vers 3. Da heißt es, von dem Herrn Jesus Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in ihm verborgen. Und auch hier ist es deutlich, dass es ein Hinweis auf die Gottheit des Herrn ist. Denn wenn er nicht Gott wäre und wir jetzt diesen Gedanken weiterführen, müssen wir uns die Frage stellen, ja, und im Vater sind da keine Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Gibt der Vater nicht Erkenntnis? Und wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass es auch der Vater ist, der Erkenntnis gibt, der Einsicht gibt. Und somit haben wir hier einen klaren Hinweis auf die Dreieinigkeit. Wie sieht es nun mit Allgegenwart aus? Wenn wir an den Herrn Jesus denken, dann denkt man ja, wie er hier auf die Erde kam, wie er hier wandelte. Und man bringt das nicht so sehr mit Allgegenwart in Verbindung. Jetzt ist er zu Rechten Gottes. Ist der Herr Jesus allgegenwärtig, beziehungsweise war er allgegenwärtig, als er hier auf der Erde wandelte? Wir schauen da erstmal eine Stelle wiederum aus dem Johannesevangelium an, Johannes 1, Vers 48. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Man könnte sagen, okay, der Herr Jesus wusste, dass er unter dem Feigenbaum war, aber er sagt ja nicht, ich weiß, dass du dort warst, sondern er sagt, sah ich dich. Und wir wissen genau, dass er sich nicht da irgendwo versteckt hielt und ihn beobachtete. Und somit haben wir hier sehr wohl einen Hinweis auf seine Allgegenwart. Es gibt noch eine weitere Stelle, auch im Johannesevangelium, die uns darauf hinweist. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Stelle unterschiedlich ausfällt in verschiedenen griechischen Manuskripten. Ich lese jetzt hier vor, wie sie hier in der Schlachter wiedergegeben wird, basierend auf dem Textus Receptus, Johannes 3, Vers 13. Da heißt es: Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Der im Himmel ist. Ein Hinweis wiederum auf die Tatsache, dass der Herr Jesus trotzdem, obwohl er auf der Erde war, auch im Himmel ist. Wir haben hierzu mehrere weitere Hinweise. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus, dass er die Werke tut, die er den Vater tun sieht. Ja? Also, dass er sieht, was der Vater tut. Er tut die Werke, die er den Vater tun sieht. Auch das ein Hinweis darauf, dass er allgegenwärtig ist, beziehungsweise hier natürlich beim Vater ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Jetzt nun die Frage, welche Variante ist die richtige? Da kann ein guter Hinweis sein, derjenige, dass die Nestle-Aland-Manuskripte gerade in Bezug auf Hinweise auf die Dreieinigkeit oft sehr schwach sind. Und zwar mit der Argumentation, dass es ja der frühen Gemeinde sehr daran gelegen war, gerade auch in Auseinandersetzungen zu beweisen, dass der Herr Jesus Gott ist, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, und dass deswegen Abschreiber dazu geneigt haben, solche Stellen zu verändern und Hinweise auf die Dreieinigkeit, die ursprünglich nicht da waren, einzufügen. Da gibt es mehrere Beispiele, die wir heute nicht betrachten wollen, weil das heute nicht das Thema ist. Aber hier ein Hinweis auf die Allgegenwart des Herrn. Wir schauen weitere an. Matthäus 18, Vers 20. Da sagt der Herr Jesus: Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Auch das ist natürlich ein Hinweis auf die Allgegenwart des Herrn Jesus. Dann natürlich eine ganz bekannte Stelle, die wir bleiben im Matthäusevangelium, Matthäus 28, Vers 20. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Der Herr Jesus hat verheißen, dass er bei uns ist. Wiederum ein Hinweis auf seine Allgegenwart. Er ist bei uns bis an das Ende der Weltzeit. Und wir hatten diesen Kontext schon angeschaut, und zwar in Bezug auf die Allmacht des Herrn. Er sagt ja in Vers 18, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Auch eine Aussage, die nur dann Sinn macht, wenn der Herr Jesus Gott ist und wenn der Herr Jesus eins ist mit dem Vater. Denn es ist klar, dass der Vater seine Eigenschaft der Allmacht nicht verloren hat. Und wenn der Herr Jesus sie hier hat und für sich beansprucht, dann haben wir einen klaren Hinweis auf die Dreieinigkeit. Und in Vers 19 dann die Taufformel: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und es wird hier nur ein Name erwähnt. Aber es wird der Vater und der Sohn und der Heilige Geist erwähnt. So viel zu den Eigenschaften. Wir werden verschiedene Eigenschaften betrachtet. Wichtige eben Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart. Ein Hinweis auf die Gottheit des Herrn. Nun wollen wir auch einige Werke betrachten. Einige Werke, die uns einen Hinweis darauf geben, dass der Herr Jesus Gott ist. Dass es auch schon von Ewigkeit her war. Auch wieder im Johannesevangelium. Da sehen wir, dass der Herr Jesus beteiligt ist an der Erschaffung der Welt. In Johannes 1, Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Nicht nur hier, sondern auch im Kolosserbrief haben wir einen Hinweis darauf, dass der Herr Jesus der Schöpfer ist, dass der Herr Jesus das Universum erschaffen hat und wir können sagen, dass der Vater durch den Herrn Jesus erschaffen hat. Und 1. Mose 1, Vers 2, da haben wir auch den Heiligen Geist, also den dreieinigen Gott beteiligt an der Erschaffung der Welt. Und das ist etwas, was natürlich viele nur dem Vater zuschreiben. Und natürlich diejenigen, die nicht an die Dreieinigkeit glauben. Aber wir sehen hier, dass der Herr Jesus bei der Erschaffung, die andere Stelle eben Kolosser 1, Vers 16, beteiligt ist. Also an diesem Werk sehen wir schon seine Gottheit. Ein weiteres Werk ist das Werk der Vergebung. Das sehen wir sehr deutlich im Matthäusevangelium. Matthäus 9, Vers 2. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt hier: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und was war die Reaktion? Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Also diejenigen, die hier dabei waren, die wussten sehr wohl, dass Gott allein Sünden vergeben kann. Da lagen sie ja ganz richtig. Aber sie verkannten, mit wem sie es zu tun haben. Nämlich mit dem Sohn Gottes, der eins ist mit dem Vater, der selbst Göttlichkeit hat und Gott ist. Und wir sehen verschiedene Stellen in den Evangelien, wo Dinge vorkamen, die nur Gott zugeschrieben wurden, zu Recht Gott zugeschrieben wurden, und wo die Schlussfolgerung aber leider nicht getroffen wurde, die richtige Schlussfolgerung: Der Jesus ist Gott. Er hat die Macht, Sünden zu vergeben, und er ist auch der Retter. Er ist gekommen als der Retter der Welt, und auch in dem Sinne, wie er rettet, nämlich nicht einfach nur befreit, das Volk befreit von dem Joch der Römer zum Beispiel, was viele erwartet haben, sondern er kam als Erlöser, als Retter, und auch das ist etwas, was Gott allein bewirken kann. Und durch den Glauben an den Herrn wird man gerettet, wie viele, viele Stellen bezeugen, zum Beispiel Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Solch eine wesentliche Aussage. Es hängt alles vom Sohn Gottes ab. Wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Wer nicht, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Und wenn der Sohn Gottes nicht selbst Göttlichkeit hätte, dürfte er solch eine Aussage nicht tun. Es würde zum Beispiel nicht gesagt im Alten Testament, wer an Mose glaubt, wird gerettet und wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Natürlich hat das eine die andere Folge gehabt. Wer die Offenbarung, die Mose den Menschen gegeben hat, dem Volk Israel gegeben hat, nicht angenommen hat, der war verloren. Aber trotzdem war Mose ganz klar ein Botschafter, der die Botschaft Gottes weitergegeben hat. Auch der Herr Jesus war ein Botschafter, aber er war mehr als ein Botschafter, er war der Erlöser, der Retter, und somit können wir auch hier dran sehen, dass er Gott war. Das sehen wir weiter in dem Werk der Auferweckung von Menschen. Wir bleiben im Johannesevangelium, Johannes 6, Vers 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es wird der Herr Jesus sein, der die Gläubigen auferwecken wird, der uns auferwecken wird am letzten Tag. Auch das ist etwas, was ganz klar Gott zugeschrieben wird, und somit durch diese Aussage bestätigt er wiederum, dass er Gott ist. Und für den nächsten Punkt bleiben wir auch im Johannesevangelium. Der Herr Jesus ist der Richter. Davon lesen wir in Johannes 5. Und da lesen wir noch einige andere Dinge, die sehr wertvoll für dieses Thema sind. Deswegen lesen wir Johannes 5, Verse 22 bis 27. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben, und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Also der Herr Jesus ist der Richter, er wird auf dem großen weißen Thron sitzen und Gericht halten. Ein Vorrecht, das eigentlich Gott vorbehalten ist. Und es bleibt Gott vorbehalten, wenn es dem Sohn übergeben wird. Denn der Sohn ist Gott. Und auch der Vers 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Dem Sohn soll die gleiche Ehre zuteil werden, die gleiche Verehrung wie auch dem Vater. Und wenn wir im Alten Testament lesen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, dass er sagt, ich bin der Herr, ich allein, dann ist es unvorstellbar, dass er jemanden anderen, also zum Beispiel einem Geschöpf, eine Verehrung zuteil werden lässt, wie sie nur ihm gebührt. Und somit eindeutig haben wir hier einen Hinweis auf die Gottheit des Herrn Jesus. Und somit sind wir auch beim Thema Verehrung beim nächsten Punkt, nämlich beim Thema Anbetung des Sohnes Gottes. Der Sohn Gottes wird mehrmals verehrt und angebetet, auch in den Evangelien. Und deswegen wollen wir da ein paar Stellen betrachten, wo das der Fall ist. Erstmal Matthäus 14, Vers 33. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Also hier wird ihm Anbetung zuteil, sie werfen ihm vor ihm nieder und bezeugen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Auch etwas, was der Jesus hätte verhindern können. Der Engel in der Offenbarung hat es getan, als Johannes ihn anbeten wollte. Er sagt: Tu es nicht, bete Gott an. Und genau diese Aussage, die finden wir hier beim Herrn Jesus nicht. Er hat die Anbetung angenommen. Das ist ein weiterer Hinweis auch, dass der Jesus auch während er hier auf der Erde war, nicht aufgehört hat, Gott zu sein, sondern auch hier auf der Erde anbetungswürdig war. Dann Johannes 9, Vers 38. Da geht es um den Blinden, der sehend geworden war. Und der Herr Jesus fragt ihn in Vers 35, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Auch wieder, er fällt vor ihm nieder, er betet ihn an und der Herr Jesus hat nichts dagegen einzuwenden. Dann eine ganz bekannte Stelle in Kapitel 20. Vers 28, wo es um Thomas geht, der bekennt, nachdem der Herr Jesus auch ihm erschienen war, bekennt Thomas. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Dieses Bekenntnis sagt ausdrücklich, dass der Jesus Gott ist. Und auch hier sagt der Jesus nicht, nein, du irrst dich. Ja, und auch Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, schreibt es nicht dazu, aber Thomas irrte sich. Ja, spätestens Johannes oder auch die anderen Apostel hätten bei solchen Stellen dann das aufklären können und schreiben können, also schon wieder betete man den Herrn Jesus an, obwohl das eigentlich gar nicht angebracht ist. Aber all das finden wir nicht, sondern zum einen nimmt der Herr Jesus die Anbetung an und zum anderen gibt es hier keinen Einwand von Seiten des Autors. Dann noch eine Stelle aus den Briefen, und zwar aus dem Hebräerbrief, Hebräer 1, den wir auch schon mehrmals zitiert haben. Und zwar in Vers 6. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Also hier geht es ganz klar um den Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes, wird hier gesagt, soll von allen Engeln Gottes angebetet werden. Und wen beten die Engel an? Was haben sie für einen Auftrag bekommen? Sie haben den Auftrag bekommen, Gott anzubeten. Und da sie hier den Sohn Gottes anbeten, ist es klar, dass dieser Sohn Gottes selbst Gott ist und der Anbetung würdig ist. Das sehen wir einfach abschließend, erwähne ich das in Offenbarung 5, wo das Lamm Gottes angebetet wird. Und auch wir sollen demnach den Herrn Jesus anbeten. Wir werden es tun in der Herrlichkeit und wir sollen es auch jetzt schon tun. Und es ist der Heilige Geist, der den Herrn Jesus groß macht und der es bewirkt, dass wir das Lamm Gottes verehren und anbeten. Dann haben wir weitere Bibelstellen, wo der Herr Jesus in Verbindung gebracht wird mit Gott oder mit dem Vater. Und durch diese Stellen erkennen wir, haben wir Hinweise entweder auf sein Einssein mit dem Vater oder sogar Hinweise auf die Dreieinigkeit. Die erste Stelle, ganz bekannt, wir brauchen sie nicht aufschlagen, in Johannes 10, Vers 30 sagt der Herr Jesus: Ich und der Vater sind eins. Dann eine weitere Stelle im Johannesevangelium, Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Hier steht der Herr Jesus in Verbindung mit dem Vater und er sagt: Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also etwas, was er gemeinsam mit dem Vater tut, sowohl der Vater als auch der Sohn werden Wohnung im Gläubigen machen. Wir werden zu ihm kommen. Dann die Stelle Matthäus 28, Vers 19 hatten wir schon. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Und eine weitere solche Stelle finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 14. Dann ist es Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Also hier wird der Herr Jesus erwähnt. Es wird die Liebe Gottes erwähnt und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und all das soll mit euch sein, ja. Mit euch allen sein, also ein Hinweis wiederum auf die Dreieinigkeit. So, wir hatten jetzt einige Stellen betrachtet, die aufzeigen, dass der Herr Jesus Gott ist, dass er auch Gott war, als er hier auf der Erde war, dass er natürlich jetzt auch Gott geblieben ist und dass er von Ewigkeit her Gott war. Und eine Frage müssen wir uns dann natürlich stellen. Was meint der Apostel Paulus, wenn er von der Selbstentäußerung, griechisch Kenosis, des Herrn spricht, wenn er doch auf der Erde offensichtlich auch Gott war? Und da wollen wir uns ganz kurz mit beschäftigen. Im Philipperbrief lesen wir ja davon. Philipper 2, ab Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Also erstmal müssen wir den Abschnitt als Gesamtes betrachten. Der Gesamtabschnitt zeigt uns auf, dass wir die Gesinnung Christi haben sollen. Also es ist ein Hinweis darauf, eine Ermahnung, so gesinnt zu sein, wie der Herr Jesus. Und in diesem Gesamtzusammenhang müssen wir auch die einzelnen Verse betrachten. Der Jesus demütigte sich, wurde Mensch, er kam in diese Welt, er ging ans Kreuz, er tat all das freiwillig aus Liebe zu uns. Und solch eine Haltung, solch eine Gesinnung sollen auch wir haben, eine Bereitschaft, uns zu demütigen, eine Bereitschaft, den Herrn Jesus in dieser Hinsicht nachzuahmen, wir sollen auch bereit sein zu leiden aus Liebe für andere und aus Liebe natürlich für den Herrn. Und wir haben hier ein großes Vorbild im Herrn Jesus. Und jetzt wird in Vers 6 gesagt, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Schon diese Aussage hat es in sich. Er war erstens in der Gestalt Gottes und er war Gott gleich. Und Gott gleich zu sein, sagt nichts anderes aus, als dass er Gott ist. Denn man kann nicht Gott gleich sein, ohne selbst Gott zu sein. Das ist unmöglich. Man kann auch von keinem Menschen sagen, so sehr er auch mit Gott in Verbindung ist, dass er Gott gleich ist. Man kann das auch von keinem Engel sagen. Und somit haben wir hier schon einen Hinweis auf seine Göttlichkeit. Dann haben wir die Aussage, er hielt es nicht wie ein Raub fest. Und in Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Nun, manche legen diese Stelle so aus, diese Entäußerung, er machte sich zu nichts, könnte man auch wörtlich sagen, diese Entäußerung legen manche so aus, dass er, als er Mensch wurde, seine Gottheit beiseite legte und während der Zeit hier auf der Erde aufhörte, Gott zu sein. Dass diese Bedeutung so nicht möglich ist, haben wir bereits in vielen Bibelstellen betrachtet. Dann wäre es wirklich so, dass er nicht angebetet werden dürfte in dieser Zeit. Es wäre auch so, dass er die Eigenschaft von Allgegenwart, Allwissenheit und Allmacht auf dieser Erde nicht gehabt hätte. Aber auch das haben wir betrachtet. Wir haben eben auch speziell Stellen aus den Evangelien betrachtet, dass er diese Eigenschaft trotzdem hatte. Also bedeutet es nicht, dass er temporär aufhörte, Gott zu sein, sondern die Entäußerung muss dann etwas anderes bedeuten. Und wenn wir es im ganzen Zusammenhang wieder betrachten, dann sagen Vers 7 und Vers 8 sehr ähnliche Dinge aus, nämlich dass seine Entäußerung auch in Verbindung steht mit seiner freiwilligen Erniedrigung. Und es steht damit in Verbindung, dass er den Auftrag ausführte, der ihm im Alten Testament gegeben war. Im Alten Testament haben wir zum Beispiel in Jesaja viele Aussagen über den Knecht des Herrn, die der Messias erfüllen muss. Wenn der Messias kommen würde, würde er eben als Knecht des Herrn kommen. Als Knecht, der sich Gott unterwirft, der den Auftrag Gottes ausführt. Und diese Aufgabe und diese Rolle ist natürlich eine freiwillige Rolle, die er freiwillig ausführt. Und so gehört natürlich zum Knecht des Herrn die Gestalt eines Knechtes anzunehmen und wie die Menschen zu werden. Das heißt nicht, dass er eben die Gottheit ablegte, aber seine Gottheit, können wir sagen, wurde versteckt für diese Zeit, die er hier auf der Erde war. Sie wurde versteckt durch seine menschliche Gestalt, deswegen wird auch in Vers 8 gesagt, in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Dieser Hinweis auf die äußere Erscheinung ist genau ein Hinweis darauf, dass er eben aussah wie ein Mensch und natürlich auch Mensch war, ohne Sünde, wie uns der Hebräerbrief sagt. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass er nicht aufhörte, Gott zu sein, sondern dass seine Gottheit versteckt war, seine Herrlichkeit versteckt war. Diese Shechina-Herrlichkeit, die der Herr Jesus ja selbst hat, wie wir auch im Johannesevangelium bezeugt bekommen, diese war versteckt durch seinen menschlichen Leib. Bei der Verklärung zum Beispiel wurde diese Herrlichkeit sichtbar. Das heißt auch, dass seine Gottheit nicht vollständig versteckt war während seiner gesamten Zeit des Dienstes hier, sondern er begab sich in die freiwillige Abhängigkeit zum Vater und überließ es dem Vater und der Führung des Heiligen Geistes, wann diese Eigenschaften sichtbar wurden. Zum Beispiel, als er Nathanael sah, wird ja deutlich, dass er sehr wohl alles weiß, an anderen Stellen auch. Aber er wandelte nicht auf der Erde und demonstrierte und manifestierte beständig diese göttlichen Eigenschaften, sondern ganz im Gegenteil, er erniedrigte sich selbst, er demütigte sich. Und der erste Schritt der Demütigung war eben, dass er Mensch wurde. Dieses Bild vom König, der unter seine Untertanen geht und unter seinen Untertanen wandelt, unerkannt verkleidet, ist ein sehr passendes Bild, obwohl man bei Bildern immer dazu sagen muss, diese mit Vorsicht zu genießen. Aber wir stellen uns den König vor, der unter das Volk geht, der mit dem Volk spricht, der wissen möchte, wie es dem Volk geht, was sie für Anliegen haben, und die Menschen wissen nicht, es ist der König. Würde er aber in eine Situation kommen, wo es nötig wäre, könnte er sicher seinen Siegelring rausnehmen und sagen, ich bin der König und ich handle jetzt als König. Und so war es auch mit dem Herrn Jesus. Er hätte von seiner Macht Gebrauch machen können. Und er sagt ja auch selbst, dass sogar bei im Moment seiner Festnahme er sich hätte befreien lassen können. Also es ist nicht so, dass er die Macht nicht gehabt hätte. Und auch als er versucht wurde in der Wüste, die Steine zu Brot zu machen, war das eine reelle Versuchung, natürlich nicht für den Herrn, aber in dem Sinne, dass er die Macht gehabt hätte, genau dieses zu tun. Denn es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn der Widersacher ihm sagt, mach doch die Steine zu Brot, wenn der Widersacher genau gewusst hätte, er hätte jetzt momentan ja sowieso gar nicht die Macht, dieses zu tun. Aber er hatte diese Macht, aber diese Macht war versteckt und in einer freiwilligen Abhängigkeit vom Vater, sodass er die Werke stets tat, die er auch den Vater tun sah. Er wurde wie die Menschen, seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und so starb er am Kreuz. Und auch am Kreuz wissen wir, dass er nicht aufhörte, Gott zu sein, auch nicht in diesem Moment. Und deswegen wissen wir auch, dass sein Erlösungswerk auch göttlich ist. Es ist nicht nur ein rein menschliches Erlösungswerk, sondern auch der Herr Jesus blieb auch am Kreuz wahrer Mensch und wahrer Gott. Und so das perfekte Opfer, der Mittler, der uns mit Gott versöhnen kann und der, ich spreche jetzt für diejenigen, die glauben und darauf vertrauen, der uns auch mit Gott versöhnt hat. Und so schauen wir auf dieses göttliche Opfer, auf dieses große Werk, das uns ewiges Leben zuteil werden lassen hat durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Man könnte das jetzt noch weiter ausführen, was ich heute nicht tun möchte. Ich verweise da auf vergangene Predigten zu diesem Thema, was sicher nicht so leicht ist. Möchte damit den Exkurs erstmal schließen. Möchte mit dem Vers, den wir vorher betrachtet haben, schließen aus dem Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13, und das euch wünschen, nämlich die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.